Woran erkenne ich einen Christen? Woran erkenne ich einen Christen? Da gab es einmal eine Umfrage mit dieser Frage und unter anderem kamen folgende Antworten. Auf den ersten Blick kann man Christen nicht von anderen unterscheiden. Man kann es aber herausfinden, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt. Oder jemand anders sagte, einen Christen erkenne ich daran, wie er sich verhält oder reagiert, wenn er unter Stress gerät. Jemand meinte, ja, Christen sind immer freundlich und ehrlich. Oder einer sagte, na ja, vielleicht kann man ihn erkennen am Lebensstil. Oder dass er zu einer Gemeinde gehört. Und jemand sagte, ein Christ ist jemand, der sich in der Bibel auskennt. Verschiedene Antworten und wir haben da auch schon manche Punkte, wo wir ins Nachdenken kommen könnten. Wenn man bei Wikipedia nachliest, ich habe gedacht, das mache ich jetzt einfach mal, was die so sagen, da heißt es, als Christ wird eine Person bezeichnet, die sich zu Jesus Christus bekennt. Ein klarer Satz, klare Aussage. Ein Christ, also einer, der sich an Jesus Christus hält, der sich zu ihm bekennt, der an ihn glaubt, der mit Christus lebt. Und nun die Frage, woran erkenne ich das? Wenn Sie so spontan antworten würden, hätten Sie vielleicht auch eine dieser Antworten gegeben. Ich kann ja mal nachdenken, was hätte ich denn gesagt? Jesus selber gibt einmal eine Antwort auf diese Frage, woran man dann diejenigen erkennen kann, die ihm nachfolgen oder woran man sie erkennen sollte. In Johannes 13, da lesen wir das, in den Versen 34 und 35. Was sagt Jesus, woran kann man seine Jünger, seine Nachfolger, die Christen erkennen? Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. In der Neues Leben Bibel heißt dieser Satz so, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Christen erkennt man also daran, dass sie Liebe untereinander haben. So sagt es Jesus. Das weist dann auf ihn hin. Jesus spricht diese Worte zu seinen Jüngern am Abend vor seinem Tod, beim letzten Passamahl, nach der Fußwaschung, nachdem Judas, der Verräter, auch schon die Gruppe verlassen hat. Es ist jetzt die Zeit und es sind die Stunden, in denen Jesus seinen Jüngern ganz Wichtiges mit auf den Weg gibt, in den sogenannten Abschiedsreden. Es ist sozusagen ein Vermächtnis. Und hier in diesen Versen, in diesen Aussagen, da sagt Jesus zunächst einmal etwas, das klingt ganz klar und eindeutig, aber wir wissen das auch, so leicht, so einfach, so eindeutig ist es gar nicht. Denn es geht Jesus hier um das Miteinander der Jünger. Wir haben in diesen Versen das Wort einander oder untereinander dreimal. Jesus betont das. Und hier steht also nicht der Einzelne im Mittelpunkt, sondern das Leben der Gemeinschaft und die Beziehungen untereinander. Und da wissen wir, das ist nicht so leicht. Und da haben wir manchmal zu knacken oder immer wieder, bei uns selber oder auch im Blick auf andere, was uns da Not macht, was schwierig ist. Und Jesus spricht es nicht ohne Grund an. Denn wenn wir die 12 Jünger anschauen, die waren ja auch so unterschiedlich. Und da gab es auch ganz unterschiedliche Charaktere oder Erfahrungen oder die Herkunft war unterschiedlich oder was auch immer. Und ich denke mir immer wieder, wenn Jesus sie nicht zusammengehalten hätte, da hätte es auch nicht funktioniert. Und das ist das Entscheidende. Und da wollen wir uns mal ein bisschen miteinander auf diese Spur geben. Was,
Was ist das Entscheidende, damit man wirklich sagen kann, ja, Liebe untereinander? Wie geht denn das? Zunächst einmal müssen wir aber auch festhalten, der Jünger steht wie selbstverständlich in der Gemeinschaft. Er ist Teil des Leibes, der Gemeinde oder einer Gemeinschaft. Er ist Teil des großen Leibes Jesu, mit ihm als Haupt. Und da gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Das ist so. Wenn ich Jesus nachfolge, dann bin ich da hineingestellt. Ich bin in die Gemeinschaft gestellt, weil gerade darin das Wesen Jesu erkennbar wird. Weil sich Jesus in der Gemeinschaft zeigt und weil es ihm um Beziehung geht. Die Beziehung zu sich und die Beziehung untereinander. Ich möchte mit Ihnen so in 4 Punkten diesen Versen ein wenig nachgehen. Und das erste habe ich genannt, das neue Gebot, einander lieben, wie Jesus uns liebt. Das ist das Gebot, das Jesus gibt und hier klar ausspricht, einander lieben, wie Jesus uns liebt. Jesus nennt jetzt hier kein 11. Gebot zu den anderen 10 hinzu, sondern er nennt vielmehr ein Gebot, das die anderen 10, die Gebote, die wir kennen, das, was die Jünger auch kannten, dass das alles zusammenfasst und umfasst und auch den eigentlichen Sinn der Gebote nochmal deutlich macht und erschließt. Es ist das eine neue Gebot, das zu den anderen bestehenden Geboten eigentlich diesen Rahmen gibt, das den Sinn gibt, sozusagen auch die Richtschnur für alles Verhalten. Und das bestätigt Jesus übrigens auch auf die Frage, welches das größte, das wichtigste Gebot sei. In Matthäus 22, da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. In unseren Versen, da gibt Jesus jetzt nochmal eine andere Begründung. Da heißt es ja, den Nächsten lieben wie dich selbst. Und er sagt, die Liebe zum Nächsten bedeutet, so lieben, wie Christus liebt. Deinen Nächsten lieben, wie er mich liebt. Also diese Liebe zum Nächsten ist jetzt aus der Liebe Jesu abgeleitet. Und darin hat sie ihren Grund. Es ist auch kein neues Gebot in dem Sinn, dass Jesus die anderen jetzt für ungültig erklären würde. Jesus kann und will niemals die Gebote des Vaters durch ein eigenes ersetzen. Das hat er selber auch mal gesagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus hebt das Gesetz nicht auf. Er erfüllt es. Das heißt, er bringt es zum Ziel. Er ist auch der, der es verwirklicht. Und der danach gelebt hat, vollkommen. In ihm hat es sich erfüllt. Und seine Nachfolger sollen das jetzt auch verwirklichen. Die Liebe ist das Gebot, in dem alle anderen Gebote erfüllt werden. Wenn also ein Mensch einen anderen liebt, dann wird er ihn nicht bestehlen oder Unwahres über ihn weitersagen. Wenn ein Mensch seinen Nächsten liebt, dann muss man ihm nicht sagen, dass er auch Vater und Mutter ehrt. Dann liebt er sie, dann ehrt er sie. Oder wenn ein Mensch seinen Nächsten liebt, dann gönnt er ihm den Besitz, auch wenn er selber vielleicht weniger hat. Also wir merken, das ist das, worauf es Jesus ja immer ankommt. Was ist mit meinem Herzen, in meinen Motiven? Wenn da die Liebe ist, um die ich ringe, die ich vielleicht nicht immer habe. Und wir kommen da noch drauf. Wir selber, wir können das nicht aus uns und wir haben das nicht. Er will es uns geben. Aber wir dürfen drum ringen. Und wenn wir diese Einstellung haben, dieses Motiv, wir wollen den anderen lieben, dann suchen wir sein Bestes. Und dann werden wir uns auch dementsprechend verhalten wollen. Auf diese Weise erfüllt die Liebe das Gesetz. In Römer 13, da heißt es, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Römer 13, Vers 8 und 10, da heißt es dann weiter, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also die Liebe erfüllt das Gesetz. Jesu Liebe, er selbst ist es, der es erfüllt hat. Und so haben wir dieses neue Gebot, lieben wie Jesus liebt. Wie liebt er? Er nimmt die Sünder an. Er vergibt auch den Feinden. Er übt keine Vergeltung. Er ist demütig und sanftmütig, geduldig, barmherzig. Er gibt sich hin. Ich habe mich gefragt, können wir so lieben? Ist das nicht ein Anspruch, der viel zu hoch für uns ist? Ja, das ist es. Wenn wir bei unserer menschlichen Begrenztheit stehen bleiben, dann müssen wir sagen, das können wir nicht. Aber wir haben den, der es kann. Und der es in unserem Leben auch wirken kann. Verlangt Jesus hier nicht zu viel? Wenn wir es aus unserer Kraft müssten, dann würde er zu viel verlangen. Aber weil er diese Liebe hat, die ausgegossen ist in unsere Herzen, wenn wir an ihn glauben, dann können wir das lernen, mehr und mehr, und dann können wir in dieser Liebe wachsen. Und nun heißt es ja, lieben, wie er uns geliebt hat. Also dementsprechend, so wie seine Liebe ist. Aber das hat eigentlich, wenn man es jetzt ein bisschen genauer übersetzt, eigentlich eine dreifache Bedeutung. Zum einen, ebenso wie Jesus lieben. Also so wie er es gezeigt hat, so wie er gehandelt hat, seinem Beispiel folgen. Und das hat er ja bei der Fußwaschung kurz zuvor den Jüngern auch gesagt. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und danach sollt ihr handeln. Und er hat diesem sogar eine Verheißung gegeben. Selig ist es, wenn ihr das tut, dann seid ihr selig, wenn ihr so handelt. Das hat Verheißung. Also ebenso wie Jesus lieben, das tun, was er getan hat. Oder dann das Zweite, in dem Maße wie Jesus lieben. In seiner Kraft, in dieser Kraft, nicht in unserer, in seinem Maß, wie er es kann und zeigt und uns gibt. Und das Dritte, lieben, weil er geliebt hat. Und das ist eigentlich das Fundament. Weil er liebt, weil er uns zuerst liebt. Das ist der Grund und die Voraussetzung für die Liebe der Jünger untereinander. Die Liebe Jesu ist vorangegangen. Und auf dieser Grundlage stehen wir. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir sind in der Liebe Jesu. Und in diesem Wie ist den Jüngern also der Grund und die Kraft für das eigene Leben gegeben. Das ist das Fundament. Und wenn wir als Jünger, als Nachfolger Jesu diese Liebe annehmen, dann dürfen wir darin leben. Und dann haben wir dieses Fundament für unser Handeln. Und das ist das Zweite. Das Fundament, die Liebe Jesu annehmen. Diese Liebe annehmen. Für mich ganz persönlich. Und das hat Jesus auch gesagt. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Jeden Einzelnen. Das gilt. Und so darf ich es für mich persönlich wissen. Ich bin geliebt. Ich muss nicht erst etwas beweisen, etwas vorzeigen, um geliebt zu werden. Ich bin es. Ein Christ lebt nicht, um geliebt zu werden. Er lebt, weil er geliebt ist. In unserer Leistungsgesellschaft sieht das manchmal ganz anders aus. Da hängt manchmal die Liebe davon ab, ob einer das tut oder so handelt oder das macht, was man vielleicht gerne hätte. Oder vielleicht auch vom Erfolg, wie auch immer. Ich möchte ein Beispiel nennen. Es ist schon eine Weile her. Ich habe da jetzt ein Beispiel aus dem Fußball, weil ich gucke da ab und zu mal und es interessiert mich auch immer wieder. Und es ist interessant, was man da alles so entdecken kann. Auch gewisse Parallelen im Sport oder Dinge, die einem da auch nochmal aufgehen und einem zum Nachdenken bringen, auch im Blick auf den Glauben. Im April 2015, Viertelfinale im europäischen Fußballwettbewerb. Der FC Bayern hatte das Hinspiel 3:1 verloren. Und nun mussten sie im Rückspiel einen hohen Sieg erringen, um nicht auszuscheiden. Das bedeutet also enormer Druck auf die Spieler. Weil wenn Bayern im Viertelfinale ausscheidet, das ist ja höchst peinlich. Dann kam also der Anpfiff bei diesem Spiel. Nach 14 Minuten der erste Treffer für die Bayern. Und nach 26 Minuten stand es schon 5:0. Ich habe das damals nicht gesehen, aber das muss so ähnlich gewesen sein wie bei der WM mit Deutschland-Brasilien. Auf jeden Fall, die Zuschauer waren Zeugen eines historischen Sieges, denn schließlich gewann Bayern mit 6:1. Nun, warum erzähle ich das? Nachdem er jeden seiner Spieler umarmt hatte, sagte der Trainer dann: "Jetzt ist es einfach, meine Spieler zu lieben." Sie haben gewonnen, sie sind weitergekommen, jetzt ist es einfach, meine Spieler zu lieben. Diese Aussage des Trainers las man auf vielen Titelseiten. Ja, und so ist es. Wer erfolgreich ist, der hat es schon leichter. Der wird geliebt. Das wird auch hier deutlich. So läuft es oft in unserer Gesellschaft. Bei Gott ist es anders. Gottes Liebe hängt nicht von unserer Leistung ab, von unserem Erfolg, von unserem Ansehen. Wenn Gottes Liebe von dem abhängen würde, dann würden wir ihm ja nie genügen. Und dann müssten wir es ihm immer recht machen. Aber das müssen wir nicht. Das können wir auch nicht. Und er hat uns frei gemacht von diesen Bemühungen. Gottes Liebe ist unabhängig von dem, was wir bringen und tun können. Wir dürfen sie annehmen. Sie ist da für uns, in Jesus. Gottes Liebe zeigt sich in Jesus. Es fragen immer wieder Menschen, ja, woran kann ich denn Gottes Liebe erkennen? Woher weiß ich denn das, dass er mich liebt? Ich darf auf Jesus sehen und auf das, was er getan hat. 1. Johannes 4, Vers 10. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gottes Liebe ist in Jesus sichtbar. Und diese Liebe ging so weit, dass sie das Kostbarste für uns gab, für jeden von uns. Wenn wir Gottes Liebe also sehen wollen, dann müssen wir Jesus anschauen. Die neutestamentliche Botschaft zielt immer darauf, die Liebe Gottes in Christus zu ergreifen, es anzunehmen und in dieser Liebe zu bleiben und von dieser Liebe umgestaltet zu werden. Und so darf ich in diesem Wissen und in dem Bewusstsein leben: Ich bin geliebt. Ich nehme diese Liebe an, wenn ich mit Jesus in Verbindung bin, wenn ich bete, wenn ich sein Wort lese, wenn ich mir bewusst mache, dass er da ist, wenn ich ihm gehorsam sein will, wenn ich mit ihm rechne in meinem Alltag, wenn ich das tun will, was er sagt, dann bin ich in Verbindung mit ihm, in seiner Liebe. Ist Gottes Liebe wirklich in meinem Herzen angekommen? Nehme ich das immer wieder für mich persönlich? Und gerade auch dann, wenn ich mich vielleicht selber nicht leiden kann, wenn ich versagt habe, wenn ich schuldig geworden bin oder wenn andere an mir schuldig geworden sind. Gottes Liebe gilt immer und ich darf mich darin bergen. an jedem Tag, in jeder Lage, in jedem Augenblick. Auch gerade da, an diesen Tagen, wo ich es besonders brauche. Wir hatten das neue Gebot, einander lieben. Der zweite Punkt, das Fundament, die Liebe Jesu annehmen. Und jetzt gehen wir weiter. Das dritte, der Auftrag, die Liebe Jesu weitergeben. Die Liebe Jesu weitergeben. Dazu beauftragt uns Jesus. Inhalt und Auftrag dieses neuen Gebotes ist, es weiterzugeben. An andere, an die Jünger. Es geht darum, das, was Jesus mir schenkt, dem anderen auch entgegenzubringen. Es soll ja nicht bei mir stehen bleiben. Es soll Kreise ziehen. Und dazu stellt Gott uns hinein in die Gemeinde und gibt uns miteinander auch den Auftrag, seine Botschaft weiterzutragen. Es gibt ein Lied in unserem Liederbuch, die Nummer 403, da wird es auch nochmal so deutlich gesagt. Du hast uns als Gemeinde in deinen Dienst gestellt. Und das wollen wir nun miteinander singen. Die vier Strophen, Nummer 403. Gott stellt uns hinein in diesen Auftrag, in die Gemeinde, weil wir in der Gemeinschaft auch ja, das weitergeben können, was da nach außen strahlt. Und so gibt er uns ja, diesen Auftrag des neuen Gebotes, auch das Geheimnis des Liebens an andere weiterzugeben. Die Liebe Gottes, ich habe es schon gesagt, sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir haben sie und wir dürfen darin leben und damit rechnen, dass sie wirkt und auch immer wieder darum bitten. Wir sind durch die Liebe Gottes, die Jesus uns zeigt, befähigt, auch andere zu lieben. Gott hat alles für mich bereit. Ich habe mir da gedacht, ja, was ist denn dann diese Liebe ganz konkret? Liebe im weltlichen Sinn, das wird ja so mit einem Gefühl gleichgesetzt. Das überfällt mich und dann ist plötzlich da und dann ja, klopft das Herz und was auch immer. Aber Gott meint mit der Liebe kein Gefühl, das da ist oder auch wieder vergehen kann. Die Liebe, die Jesus hier vor Augen hat, ist eine Einstellung. Und das offenbart sich in der Tat. Liebe verwirklicht sich in der Tat. Liebe hat Auswirkungen. Wir können Liebe ja nicht, wir können sie nicht sehen, gell? Das ist abstrakt, der Begriff. Aber wir können sie erfahren, weil sie Auswirkungen hat. Und so äußert sich Liebe in vielen praktischen Verhaltensweisen. Und es ist ja oft so, gell, dass Menschen sagen zueinander, ja, ich liebe dich, aber wenn der andere davon nichts merkt, dann wird es auch schwierig. Ganz praktisch, wie äußert sich Liebe? Ich interessiere mich für den anderen, ich höre ihm zu. Ich nehme ihn an, erstmal so, wie er ist, ohne dass er gleich sein soll, so wie ich ihn mir gerne hätte. Ich trage ihn, ich ertrage ihn. Manchmal auch. Ich freue mich mit ihm. Ich leide mit ihm. Ich schenke Zeit, Aufmerksamkeit und ich nehme vielleicht auch Lasten ab. So wie ich es kann, in meinem Vermögen. So wie Jesus es mir auch zeigt. Liebe heißt auch, vielleicht mal einem anderen die Wahrheit zumuten und ihn nicht laufen lassen. Das ist die Liebe, die Jesus auch gezeigt hat, immer wieder. Aber bei ihm geht es noch weiter. Seine Liebe lässt sich etwas kosten. Es ist eine Liebe, die sich hingibt. Eine Liebe, die ihn letztendlich das Leben gekostet hat, die am Kreuz offenbar wird. Werner de Boer hat in seiner Auslegung zum Johannesevangelium Folgendes geschrieben. Jesu Liebe ist vor allem durch eines gekennzeichnet. Sie wird nicht gehindert durch Verkehrtheit, Schwachheit und Erbärmlichkeit seiner Jünger. Im Gegenteil, gerade dann wächst sie zu ihrer ganzen Tiefe und Gewalt, die am Kreuz offenbar wird. So soll auch unsere Liebe zueinander an der Not und an der Schuld des anderen nicht erlahmen, sondern gerade hieran den Anstoß zum vertieften Lieben finden. Das fand ich so wunderbar ausgedrückt. Denn die Gefahr ist ja an der Not, an der Schuld des anderen, dass dann unsere Liebe irgendwann erlahmt und wir es, ja, auch selber nicht mehr können. Wir wissen das. Aber gerade dann gilt es, von Jesus her seine Liebe anzunehmen und immer wieder darum auch zu bitten, Herr, ich habe es nicht, aber du hast es. Und ich möchte hingehen in deiner Kraft, in deiner Liebe. Und ich möchte den Menschen nicht aufgeben, nicht loslassen, nicht resignieren. Versagen wir einander nicht die Liebe, wenn wir schuldig werden. Und diese Art von Liebe, die verblüfft die Welt. Denn dann handeln wir anders, als es oft üblich ist. Dann geben wir, auch wenn es uns etwas kostet. Dann helfen wir, selbst wenn es für uns unbequem ist. Dann setzen wir uns für den anderen ein, vielleicht auch, wenn wir eigene Nachteile haben. Dann gestehen wir auch ein, wenn wir jemand Unrecht getan haben. Und dann rechnen wir die Bosheit der Umwelt nicht auf, sondern sind bereit zu vergeben. Und dann können wir auch denen Liebe erweisen, die uns Unrecht getan haben. Darin zeigen wir die Liebe, die Jesus uns erweist. Und das ist nicht diese Liebe, die wir aus uns selber haben, sondern die von ihm her in unser Leben hineinfließen darf. Und dann erkennen andere diese Liebe. Und das ist das vierte abschließend, die Wirkung. Andere erkennen die Liebe Jesu. Wenn wir den Bruder oder die Schwester lieben, wenn wir die, die in meiner Gemeinschaft, in meiner Gemeinde sind, in meinem Hauskreis oder Gebetskreis, wenn wir die lieben, dann hat das Auswirkungen. Uns scheint es vielleicht manchmal leichter zu sein, als die zu lieben, die wir gar nicht kennen, die Fremden oder sogar die Feinde. Aber eigentlich ist es besonders schwer, die, die einem nahestehen oder die, die in der Gemeinschaft sind, zu lieben. Denn, warum ist es so? Ich zitiere noch einmal Werner de Boer. An den Bruder oder die Schwester stellen wir unwillkürlich besonders hohe Anforderungen. Und wir sind darum auch besonders rasch von ihm oder ihr enttäuscht. Das enge Zusammenleben der Jünger lässt sie einander sehr gründlich kennenlernen, auch in ihren Schwächen und Fehlern. Und das stellt die Liebe ständig auf die Probe. So ist es. Das stellt uns immer wieder auf die Probe. Denn der mir nahe steht, von dem ich vielleicht auch was ganz anderes erwarte, der kann mich auch stärker verletzen. Und bei dem macht es mir auch mehr aus. Von dem bin ich dann vielleicht auch umso mehr enttäuscht, weil er an mir schuldig wird oder sie so ganz anders handelt, als ich denke. Doch wie wir miteinander umgehen, daran soll man erkennen, wie Gott mit uns umgeht. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir sind nicht die Jünger von irgendjemand, sondern von Jesus. Von Jesus, der vergibt und der seine vergebende Liebe uns schenkt und die wir dann weitergeben dürfen. Jesus, der den liebt, der in Schuld, Versagen und Sünde ist. Die lieben, die uns lieben, ist nichts Besonderes, so hat es mal jemand gesagt. Das unterscheidet uns nicht von anderen. Nur zu denen freundlich zu sein, die zu uns freundlich sind, das unterscheidet uns auch nicht von denen, die nicht glauben. Liebe, die nur Freunde umarmt, ist nichts Besonderes. Aber den lieben, der es einem schwer macht, der so anders ist, dessen Verhalten ich gar nicht nachvollziehen kann, der mir so komisch kommt, diese Liebe will Jesus uns schenken und er hat sie. Ich habe mich da gefragt, wo fordert Jesus mich vielleicht heraus, bei einem Menschen diese Liebe zu zeigen, wo es mir vielleicht schwerfällt und wo ich aber darum bitten darf, Herr, schenk mir deine Liebe für diesen Menschen, für diese Situation. Echte Liebe ist teuer und sie kostet etwas und manchmal kostet sie sehr viel oder sogar alles. Jesus hat sie das Leben gekostet. Und er sagt es auch zu seinen Jüngern, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das hat er getan. In unserer Liebe zueinander sehen andere, wie er ist. Und sie sehen, dass da eine Kraft sein muss, eine Liebe, die über das menschliche Leben hinausgeht. Wo Liebe praktiziert wird, gewinnt man Anziehungskraft, gerade als Gemeinde oder Gemeinschaft. Und dann hat der Glaube Wirkung. Andere erkennen, zu wem wir gehören. Und wir weisen hin auf Jesus. Und das ist doch das, was wir wollen. Und das ist das, was Jesus mit unserem Leben vorhat. Und so können und dürfen wir ein Segen sein für andere. Und so können andere Jesus durch uns erkennen. Und daran erkennt man einen Christen. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass deine Liebe in unser Leben hineinkommt, immer wieder. Dass wir deine Liebe annehmen dürfen. Und dass sich diese Liebe am Kreuz gezeigt hat. Du hast dich hingegeben für uns. Und deine große Liebe hört niemals auf. Ist jeden Tag neu für uns da, für jeden ganz persönlich, so wie wir hier sitzen. Ja, und dafür können wir dich nur loben und dich anbeten. Und wir danken dir, dass diese Liebe nicht bei uns bleiben muss und auch nicht soll, sondern dass wir sie weitergeben dürfen und dass sich dadurch noch mehr Freude in unser Leben hineinkommt. Herr, ja, danke, dass du diese Liebe wirken kannst, die wir selber nicht haben. Und so schenk es uns, dass wir das ausstrahlen können und dass Menschen dich erkennen durch uns. Danke, Herr, dass du uns diese große, wunderbare Bestimmung gibst und dass deine Liebe uns frei macht von allen unseren eigenen Bemühungen. Und so schenk es uns, dass wir auch in den kommenden Tagen, da wo wir diese Liebe brauchen, sie von dir her erbitten und erfahren und weitergeben. Danke. Amen.